Podcast Club Dialog.
Einen wunderschönen guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer des Club Dialog Bremen Podcast. Mein Name ist Florian Mönche und ich sitze heute mit Heinz hier. Es kann sein, dass mir der Name Heinz heute ein bisschen schwieriger über die Lippen kommt, denn es ist ein Pseudonym. Wir haben uns heute hier zusammengesetzt in einer Hausmeisterwohnung in einem Bremer Atelierhaus. Mit wie vielen Räumen hast du unter dir?
130.
130 Räumen. Und dass Heinz dafür verantwortlich ist, ist eine besondere Sache. Denn Heinz hatte früher einen Job, in dem man ihm definitiv nicht die Verantwortung für 130 fremde Räume mit enormen Wertgegenständen gegeben hätte. Denn Heinz war früher Einbrecher. Wir wollen heute mal zusammen erkunden, wie es dazu kam, wie er seine Orte, die er nachts heimlich besucht hat, ausgekundschaftet und erkundet hat, wie Heinz zu diesem sehr speziellen Job gekommen ist, was er daraus gelernt hat, welche Schlüsse er daraus gezogen hat. Heinz, herzlich willkommen im Podcast.
Hi Florian.
Grüß dich. Wenn man sich das vorstellt, Mensch, mit einem Einbrecher hier zu sitzen, könnte man schnell auf die Idee kommen, wir vom Clubdialog würden Leute dazu inspirieren wollen, Einbrecher zu werden. Das wollen wir allerdings nicht, denn es ist kein besonders erquicklicher Job, oder? Hast du jetzt irgendwie die großen Millionen noch unterm Kopfkissen liegen?
Nee, das war nie die großen Millionen verdienen. Das war eigentlich immer nur von der Hand in den Mund. No. Wenn du die großen Millionen verdienen willst, dann bist du einer unter 2-3 Millionen, der wirklich solche Tipps kriegt, die sich denn lohnen, wovon er den Rest deines Lebens leben kann.
Ich würde gerne noch, bevor wir genau einsteigen in deine Aktion, würde ich gerne mal ein bisschen was über dein Leben, über deinen Werdegang wissen, denn du hattest mir erzählt, du bist relativ früh in ein Internat gekommen. Genau, wie war das bei dir zu Hause, als du groß geworden bist? Und wo bist du groß geworden?
Ich bin in Bremerhaven groß geworden, in eine Neubausiedlung, Leerheide heißt sie.
Mit Mama und Papa?
Mit Mama und Papa und Schwester, die 4 Jahre älter ist. Und war eigentlich, ich finde so im Rückblick, ich hatte eine tolle Kindheit. Bin ja aber mit 12 ins Heim gekommen, weil ich einfach nicht zur Schule gegangen bin. Man würde sagen, ich bin hyperaktiv gewesen. Oder hatte ADSH, ist ja dasselbe.
Heute gibt es ja spannenden Namen. Früher war es einfach oft störende Kinder.
Genau, störende Kinder. Das stand auch immer in meinem Zeugnissen. Er stört den Unterricht.
Aber na gut, das ist ja jetzt ja nicht die komplette Erklärung, warum man dann im weiteren Lebensverlauf ein Einbrecher wird.
Nein, natürlich nicht. Ja, dann bin ich irgendwann ins Internat gekommen, also mit 12. Das war eigentlich eine gute Sache, weil sich da mein heutiger Charakter eigentlich für mich geprägt hat. Das ist für mich die prägendste Sache gewesen. Ich war da von 12 bis 19.
Was würdest du sagen, ist da die wichtigste Erkenntnis oder was ist die stärkste Charakterprägung, die du aus der Zeit in der Jugendhilfe da mitgenommen hast?
Der Umgang mit Menschen, mein Sozialverhalten ist da halt geprägt worden. Also.
Aber es ist natürlich auch schon irgendwie ein bisschen schwierig, wenn du sagst, hey, mein Sozialverhalten ist da geprägt worden. Wie würdest du das beschreiben? Ist das positiv geprägt worden?
Das ist auf jeden Fall positiv geprägt worden.
Wie würdest du das genau beschreiben?
Ich bin mal in der Lage gewesen, in einen alten Bericht von reinzugucken, der im Internat über mich geschrieben wurde. Da stand drin, er ist der ruhende Pol der Gruppe.
Und das als hyperaktives Kind.
Ja, deswegen bin ich ins Internat gekommen. Ne? Aber da war ich der ruhende Pol der Gruppe.
Ja, die Außensituation hat sehr viel Einfluss auf die Entwicklung eines Menschen. Und vielleicht warst du da einer der Ruhigen oder bist da einfach mal zur Ruhe gekommen. Dann bist du mit 19 da rausgekommen und wie ging es dann weiter für dich?
Ja, wie es für mich dann weiterging, dann habe ich ein Jahr oder anderthalb in einer Diskothek gearbeitet. Da habe ich dann irgendwann aufgehört und mit dem Sohn der Besitzerin sind wir dann immer, der war bei der Bundeswehr, da sind wir dann immer durch die Gegend gefahren, über die Dörfer und haben angefangen bei Autohändlern Reifen zu klauen und Scheinwerfer von Autos abzubauen. Das war unser Ding. Da ist er drauf gekommen. Ich bin nur mitgefahren, weil ich da Bock drauf hatte. Nach der Arbeit morgens.
Was hast du gearbeitet zu der
Zeit? In der Diskothek.
Was hast du da gemacht? Warst du Barmann oder?
Ich hatte meinen eigenen Tresen. Da gab es hinten so eine kleine kleine Räume, das war so die Teestube und da hatte ich mein Tresen.
Aber wie kommt man also dazu, also man macht ja schon nun etwas Verbotenes. Gab es da für dich eine Hürde zu dem Zeitpunkt, das zu machen? Oder wie war deine Einstellung?
Nee, eigentlich nicht. Hört sich komisch an. Ich würde es auch niemandem empfehlen zu machen. Das war spannend und das hat Spaß gemacht. Und ich hatte Langeweile. Ganz einfach.
Langeweile.
Ich wollte irgendwas machen. Also es gab irgendwie nichts, dass du ins Jugendfreizeitheim konntest du gehen, aber das war auch alles nur Larifari, da war nichts los.
Also du hast irgendwie schon nach einem Kick gesucht.
Ja, das kann man so sagen.
Und ich sag mal, du hättest ja auch Industriekletterer werden können oder hättest dich beim Bund verpflichten können oder Tornado-Jet-Pilot werden können. Was stand dir da im Weg? Also warum hast du dann...
Industriekletterer gab es noch nicht. Das ist ja irgendwann in den 80ern gewesen. Ja. Eigentlich stand mir nichts im Weg, aber auf die Idee bin ich nicht gekommen. Ich habe den einfachsten Weg genommen und mein Kumpel, damaliger Kumpel eben, der hatte gesagt, ey, komm mal mit, mein Kumpel von mir braucht Scheinwerfer, die und die Scheinwerfer und die und die Reifen. Und dann sind wir zum Autohändler und haben die abgebaut.
seid ihr damals schon, bist du damals schon mal erwischt worden bei solchen, sag ich mal, verhältnismäßig kleinen Sachen?
Ja, wir sind dann auch schon mal erwischt worden. Ich bin dann mal in ein Fotogeschäft eigentlich nicht eingebrochen. Ich war ziemlich angetrunken und bin dann durch die Straßen von Diepholz gelaufen. Das war in Diepholz. Und habe so an alle Türen gerüttelt und dann war die Eingangstür vom Fotoladen auf mitten in der Nacht. Und dann bin ich da rein, habe ein paar Koffer voll gemacht und die mit nach Hause geschleppt.
Okay, und wie haben sie dich dann dabei erwischt?
Mein Kumpel, mit dem ich mal die Reifen geklaut habe, der war bei der Bundeswehr. Mhm. Und der hat so eine kleine Mini-Minolta damals, die kleinste Kamera der Welt, mit hingenommen. Und Akten fotografiert, der Idiot. Und dabei haben sie ihn erwischt.
Und dann hat er...
Hat er gesagt, wo er die Kameras her hat. Dann sind die zu mir nach Hause gekommen, haben die ganze Hütte auf den Kopf gestellt. Natürlich nichts gefunden.
Aber?
Und dann haben sie die nochmal auf den Kopf gestellt. Und ich war dann ja auch in Haft, weil er mich ja verraten hatte. Mhm. Ja, und dann habe ich gesagt, wo die sind. Die sind auf dem Dachboden, wo sie 10-mal drauf waren, im Karton gewesen, wo ich Folie drüber gemacht habe, über die Kisten und Bauschutt draufgeworfen. Da haben sie gar nicht reingeguckt. Ne? So, ja. Und dann war ich im Knast.
Also wie hat dein Umfeld reagiert, dass du dann im Bau gesessen hast?
Mein Umfeld? Ich bin ja seit meinem 12. Lebensjahr nicht mehr zu Hause gewesen. Mhm. Und die haben das gar nicht mitgekriegt.
Also da gab es dann auch gar keinen Kontakt mehr?
Nein, die haben das gar nicht mitgekriegt, dass ich im Knast bin.
Wie lange hast du gesessen?
Ich glaube, da waren das 1,5 Jahre.
Oder wie hat dich die Zeit im Knast beeinflusst? Oder bist du da geläutert worden oder hast du da noch was gelernt?
Nee, ich bin nicht geläutert worden. Ich habe eher was gelernt. Wie man Türen eben aufmacht, ohne dass man das von außen sieht und solche Sachen. Ne? Mhm. So, also geläutert worden, auf keinen Fall. Finde ich nicht. War mir auch egal zu der Zeit. Ich habe gedacht, ich war ja 19. Ich habe sowieso gedacht, ich werde keine 25 wegen meinem Lebenswandel. Ne? Und so, damals war ja noch der Ostblock da und Atomkrieg stand vor der Tür und sowas. Ich habe gedacht, es ist sowieso egal. Ich werde keine 25.
Das ist spannend, das mal so zu hören, weil ich bin ja auch in den 80ern, so in den letzten Auswirkungen vom Kalten Krieg, die habe ich noch erlebt. Ich habe halt noch im Sandkasten die Tiefflieger und so erlebt. Und aus dem, was ich noch erlebt habe, war das schon eine bedrückende Situation, weil meine Mutter hat mir mal erzählt, dass ein Freund gesagt hat, wenn es zum Äußersten kommen sollte damals, dann würde er direkt nach Hamburg fahren. Denn das ist Angriffsziel Nummer 1, dann hört das hinter sich. Also ich kann es schon nachvollziehen, dass es eine ziemlich pessimistische Zeit
war. Ja, genau. Damals habe ich auch noch gekifft, was ich heute auch nicht mehr tue. Habe ich immer gesagt, wenn es losgeht, dann krabbel ich auf dem Dach, setze mich oben auf den Fürst und kiff mich total und warte, dass mich irgendein Blitz wegbeamt.
Was hätte es, oder ich frage mal anders, was hätte es gebraucht, dass du nach deiner Zeit im Internat gesagt hättest, so, und jetzt mache ich eine Ausbildung und jetzt werde ich sesshaft, suche mir eine Frau und 2 Kinder und einen Golden Red Reaver.
Es hätte jemanden gebraucht, der mich an der Hand genommen hätte und gesagt hätte, hier, das machst du jetzt und das ist gut für dich. Und wenn du es nicht machst, hau ich dir aufs Maul. Also jetzt nicht wortwörtlich, aber so ähnlich. Ne? Das gab es auch. Ich habe nämlich eine Ausbildung angefangen.
Was hast du
gemacht? Als Einzelhandelskaufmann in einem richtig klasse Supermarkt.
Und warum hast du es nicht zu Ende gemacht?
Ich kann dir das nicht mehr sagen. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe dann irgendwann einfach aufgehört, bin nicht mehr hingegangen. Da hatte ich noch in einem Lehrlingshaus vom anderen Internat gewohnt. Und der hat dann gehört, Lehrer abgebrochen, hat dann gleich gesagt, verpiss dich hier. Der Sozialarbeiter, Erzieher, wie auch immer du ihn dann nennen willst. Da waren wir nämlich alle über 18 in dem Haus. Ja. Der hat dann einfach gesagt, verpiss dich hier. Und danach bin ich dann in der Diskothek angefangen.
Also dann würdest du sagen, dass du dich vom, ja, vom System Jugendhilfe bist du nicht aufgefangen worden, oder? Gab es noch irgendjemanden, der gesehen hat, so, hey, den müssen wir eigentlich unterstützen?
Nee, das war die Besitzerin der Diskothek und ihr Mann, die haben das gesehen.
Ja, genau, aber war das für dich eine gute Sache, in der Diskothek zu arbeiten?
Ja, das hat Spaß gemacht, das war gut, das war...
Okay, aber dann bist du ja im Knast gewesen, bist dann wieder rausgekommen. Wie ist denn das eigentlich so, wenn man in den Bau geht? Also wo bleiben dann die ganzen Sachen? Hast du denn irgendwie dein Zimmer immer noch gehabt, oder? Wie war das?
Also das war dann in der Disco, dann bin ich wieder zu der Disco hin, dann hat Schmesi schon an der Tür gesagt, also das war der Chef damals, der hat immer die Kasse gemacht, willst du wieder anfangen? Ich sage, ihr habt da doch jetzt einen stehen. Ja, ist egal, den schmeißen wir raus. Kannst du so wieder anfangen, sagt er. Kannst auch dein altes Zimmer wieder haben, die Sachen sind da alle noch drin, sagt er.
Okay, also dann hattest du gar nicht so diesen Moment der Entwurzelung.
Nein, nach dem Knast. Aber ich habe da ja nicht wieder angefangen.
Nicht, hast du nicht?
Nein, habe ich nicht.
Und wie ist es dann weitergegangen?
Ich habe da eine Zeit lang bei einem Assi-Kumpel gewohnt, also was heißt gewohnt, da konnte man eigentlich nicht wohnen. Der hat mir da seine Tür war mit einer Kette zugebunden, so richtig so ein Assi-Viertel. Mhm. Und da war nur Dreck in der Küche, lag nur Müllberge, schon fast messi-mäßig, ne? Mhm. Und hat geheizt mit einer Herdplatte, so eine Sache. Ne? So scheiße. Richtig hardcore, echt hardcore. Ja, das hat auch keinen Spaß gemacht. Dann bin ich, habe ich wieder was ausgefressen.
Was hast du gemacht?
Ich kann dir das nicht mehr genau sagen. Hat natürlich auch was mit Einbrechen zu tun. Und dann sitze ich beim Richter. Ich war noch keine 21. Hm. Doch, ich weiß es jedenfalls nicht. Jedenfalls hat der Richter dann gesagt, ob er mal die Nummer von meinem Alten haben kann, weil ich ja gesagt habe, da kann. Wo willst du denn hin? Wenn du nicht irgendwo eine Bleibe hast, sperre ich dich ein, hat er gesagt. Und dann hat er meinen Vater angerufen und hat eine Stunde mit dem telefoniert und ich saß da mal neben. Das war echt. Und dann hat er gesagt, du fährst jetzt sofort nach Hause. Ja, der Richter hat mir noch Fahrgeld gegeben, damit ich nach Hause fahren kann.
Würdest du sagen, das war eine gute Sache?
Von dem Richter, das fand ich total klasse, dass der sich so lange damit beschäftigt hat. Andere Richter, die sagen, ja okay, roten Schein, also roter Schein war damals, oder rosa Schein war damals ein Haftbefehl, Stempel drauf und das war's, ab in den Knast.
Ja. Und der hat dir nochmal die Chance
gegeben? Der hat mir nochmal die Chance gegeben, aber dann bin ich nach Bremerhaven zurück. Mhm. Da habe ich dann ein paar alte Kumpels aus dem Internat getroffen und dann haben wir den einen sein Auto, das Auto seines des Freundes der Mutter, Schlüssel hat er besorgt, dann sind wir damit immer durch die Gegend und haben Einbrüche gemacht, Kiosk.
Ich habe nochmal eine Frage, er hat ja mit deinem Vater telefoniert, der Richter. Ne? Wie war, also du musst ja irgendwann auf deinen Vater getroffen sein.
Ja.
Wie war denn der Moment?
Ja, mein Vater, ja, habe ich doch gewusst. Das war sein Kommentar, habe ich doch gewusst.
Aber hat dich dein Vater dann zu Hause reingelassen
und
dann
ist er
wohnen lassen?
Natürlich, ja. Warst du beim Arbeitsamt jeden Tag? Warst du beim Arbeitsamt? Hast du einen Job gesucht? Hast du eine Bewerbung geschrieben? Ich habe immer gesagt, ja, habe ich aber nichts gemacht. Hab Arbeitslosengeld kassiert und das auch immer in der Spielothek verbraten. So war das. Ja. So war das. Alle meine Kumpels haben das gemacht.
Also warst du nicht irgendwie alleine, sondern du hattest halt immer eine Gruppe von Menschen um dich herum.
Ja,
und
ja.
Bei denen war das dann auch schon legitim, dieser Lebenswandel.
Ja, die waren alle mit dabei sozusagen.
Und dann habt ihr Kioske aufgebrochen.
Ja, Kioske aufgebrochen, da Sachen geklaut und sowas.
Also übrigens, liebe Hörer, wir können da heute drüber reden, weil das...
Das ist alles länger als 20 Jahre her, da habe ich überall für gesessen, weil ich immer gute Freunde hatte, die mich verraten haben.
du sagst gerade Kiosk. Bist du auch mal privat in...
Nein, ich bin nie in meinem ganzen Leben nie in eine Privatwohnung eingebrochen. Niemals. Das war irgendwie eine Hemmschwelle. Das wollte ich den Leuten nicht antun.
Aber gut, das ist ja natürlich dann auch so die Lebensgrundlage von manchen Menschen, die dann, von den Menschen, nicht von manchen Menschen, sondern von den Besitzern.
Du musst dir das überlegen, du kommst nach Hause und ein Fremder hat deinen ganzen Scheiß durchwühlt, das ist total ätzend.
Ja. Aber es ist natürlich auch die Lebensgrundlage, unser sehr privater Moment, wenn jemand in deinen Laden einbricht.
Das sehe ich nicht so, das war ja, eine Zeit lang bin ich dann auch immer, weil es ziemlich schnell ging, heute ist das alles nicht mehr möglich, weil jeder hat einen PC da und ist im Internet und kriegt sofort auf sein Handy Bescheid, wenn die Kamera eine Bewegung registriert. Da bin ich auch beim Friseur rein und habe die 150 Mark aus der Wechselkasse geklaut. Da hast du den 10 kleine Läden gemacht und hast 1500 Mark gehabt. Das ist schon eine Menge gewesen.
Puh. Also dann ist es wirklich, wie du schon anfangs sagtest, kein wirklicher Broterwerb oder nicht dieses, was man sich vielleicht so ein bisschen romantisch vorstellen könnte, dass man irgendwann so viel geklaut hat und so viel eingebrochen hat, dass man da wirklich davon leben kann.
Nein, da kannst du nicht von leben. Da kannst du überleben, ja. Aber nicht von leben. Ja. So, später habe ich das dann auch nicht mehr gemacht, da habe ich dann nur noch so Notare, Makler, Rechtsanwälte, Zahnärzte, Zahnlabore, sowas eben und Firmen, mit alle möglichen Firmen. Da bin ich immer dann durch Neubau-Gewerbegebiete gestromert, immer mit meinen Beinen. Ich hatte zwei Hunde, mit den Hunden und ein Fahrrad habe ich dann so am Tag bestimmt 40 oder in der Nacht bestimmt 40 Kilometer gemacht. Und habe mir die Gewerbegebiete und die Häuser, die gebaut wurden, schon vorher angeguckt im Rohbau. Ich wusste mal genau, wie die aussehen, auch von innen. Und dann irgendwann gesehen, da ist der und der drin, der hat mit Sicherheit Geld, weil der außer Hausverkauf hat sozusagen, Fabrikverkauf.
Hat man da schon die, sag ich mal, die Löcher in der Wand gesehen, wo mal ein Tresor hinkommt? Oder,
Nein, die hast du nie gesehen vorher, die sind dann ja erst später gekommen.
Okay.
Meistens so die kleinen Tresore in der Innenstadt, habe ich auch mal einen Tresor aufgemacht, das war witzig. Ja, hört sich jetzt komisch an, aber das war wirklich witzig. Das war eigentlich kein Tresor, das war so ein Geldfach, so ein billige Wände dran und so. Den habe ich tatsächlich mit einem Schweizer Offiziersmesser und mit Regaleinhängeteilen aufgemacht.
Aber das würde heute so nicht mehr
funktionieren. Das geht, das funktioniert alles nicht mehr. Heute ist das alles viel sicherer.
Also wer sich jetzt erhofft, zu erfahren, wie man irgendwelche Sicherheitssysteme umgeht, das wird hier leider nicht erklärt. Nein. Und es wird auch so nicht mehr funktionieren, weil es ist ja schon einige Jahrzehnte her.
Und damals gab es Bewegungsmelder, ja. Aber das war es auch schon. Da gab es keine Kamera, die jede Änderung des Pixels registriert und dir tatsächlich ein Bild aufs Handy schickt. Habe ich jetzt hier im Haus, wo ich bin, auch einen Haufen Kameras, die mir sofort Bilder aufs Handy schicken.
Das ist wirklich ganz interessant, dass du heute die Verantwortung hast und früher genau das umgangen hast. Woher wusstest du, dass in irgendwelchen Tresoren Geld lag? Oder war das mehr so ein Trial and Error, so ein bisschen ausprobieren, ein bisschen suchen?
Ja, beides. Ich habe auch schon mal zwischendurch einen Tipp gekriegt, zum Beispiel, das war natürlich schrecklich. Das sagte mir einer von meinen Kumpels, der in der Firma gearbeitet hat, die Maschinenteile hergestellt hat. Da wären zwei Tresore, ein großer blauer, so richtig mannshoch, so schwere Teile und ein grüner. Und den grünen sollte ich aufmachen, da wäre eine Menge Geld drin.
Ja.
Dann bin ich hin mit einem anderen Kumpel, der hat draußen Schmiere gestanden und ich da drinne, den grünen Tresor aufgeflext und dann waren da nur Magnetbänder drin. Kein Geld, nur Magnetbänder. Nach 2 Stunden Arbeit. Also bin ich hin und habe gesagt, hör mal zu. Was soll denn der Scheiß? Du hast gesagt, ich soll den grünen Tresor aufmachen und der wäre Knete drin. Nein, ich habe gesagt, der blaue. Dann ruft seine Freundin aus der Küche, nein, du hast gesagt, der grüne.
Also dumme Sachen passieren.
Ja, halt dumme auch. Sachen passieren.
Aber wie gefährlich ist das eigentlich, wenn du so auf so einen Tipp eingehst? Weil dann weiß ja jemand, dass du es vorhast. Dann weiß auch jemand, wenn was passiert, dass du es wahrscheinlich warst.
Wenn mir jemand einen Tipp gegeben hat, den... Das waren halt Leute, die mich niemals verraten würden. Ne? So ganz einfach.
Du sagtest ja auch
das war vorher.
Schon mehrfach, dass es halt Leute gegeben hat, die dich verraten.
Ja, aber das waren nicht die Leute, die mir Tipps gegeben haben, sondern Leute, mit denen ich zusammen unterwegs war. Die sind dann bei irgendwas anderem erwischt worden und haben dann, um ihre Strafe zu minimieren, mich gleich noch mit ans Messer geliefert oder verraten.
Aber
für Teile, obwohl wir schon lange nichts mehr zusammen gemacht haben.
Aber direkt erwischt auf frischer Tat, bist du das mal?
Einmal. Da war ich besoffen und kam vom Lande und wollte eigentlich in ein Freibad, was auf dem Lande war, und habe das aber nicht gefunden, weil das hinter Bäumen war und ich zu angetrunken war. Und dann hatte ich tierischen Durst und bin in die Schützenhalle eingebrochen. Und da haben sie mich dann erwischt. Ich wollte gerade wieder raus durch die Dachluke, hatte mir ordentlich Alster getrunken, wollte gerade wieder raus und dann kamen sie rein und haben mir von hinten mit Knüppel auf den Kopf gehauen.
Die Polizei oder?
Nein, die
dazu
Warte, die aufpassen, die eine Alarmmeldung gekriegt haben. Ja, und die Polizei hat mich dann abgeholt. Ja. Dafür habe ich 6 Monate gekriegt. Von einem Richter, ich weiß gar nicht, ob ich den Namen sagen darf. Ich sagte immer, der hieß Held, das war schon witzig, ein Richter, der Held heißt.
Ja, gut, also jemand, der dich verknackt hat, ich glaube,
Ja.
da kann man den Namen ruhig sagen.
Das, er macht ja nichts anderes den ganzen Tag sozusagen. Der wird aber mittlerweile auch tot sein. Das war damals schon ein alter Mensch.
Und findest du, dass das gerechtfertigt war?
Die
Also
sechs
die 6
Monate?
Monate oder war es zu viel, zu wenig? Was
Och,
meinst
ich
du?
finde, das war eigentlich nicht gerechtfertigt. Die hätten mich dem Schützenverein zur Verfügung stellen sollen und da Strafarbeit machen. Das wäre gerechtfertigt gewesen. Aber gut, so ist das nun mal.
Ja gut, aber es war ja nun auch nicht deine erste
Nö, das war nicht meine erste,
gewisse
das
Zeit,
stimmt.
ne?
Aber die Umstände.
Ja, aber
Ich
na.
habe ja nicht mal, ich habe ja nicht mal versucht, da eine Kasse aufzubrechen oder sowas. Ich habe tatsächlich nur was getrunken in der Hütte. Und nicht mal Alkohol, weil das konnte ich nicht mehr sehen.
Okay, dann warst du wieder im Knast und du kanntest dich dann mehr oder weniger schon aus, wie der Hase dort läuft.
Ja, kann man so sagen.
Okay, ich hatte noch mal eine Frage dazu. Wenn du einen Bruch gemacht hast, so ein Tresor aufzumachen, dauert ja auch seine Zeit. Du
Ja.
sagtest hier aufflexen. In einem Vorgespräch hattest du mir mal erzählt, dass du den einen Tresor mal von einem Raum in den anderen gebracht hast, damit du
Ja.
entspannt arbeiten kannst. Woher kriegt man diese Arschruhe dafür? Also
Also,
ich glaube, ich wär schon vorher irgendwie am Herzinfarkt gestorben.
man entwickelt irgendwie einen Sinn dafür, was geht und was nicht geht. Du weißt zum Beispiel, dass du den Tresor nicht da aufmachen kannst, wo Fenster sind, weil das sprüht ja Funken.
Das würden dann Leute
Und dann habe
sehen.
ich den mit dem Hubwagen ins Klo gezogen, die unten am Türspalten noch was hingelegt, ein Handtuch. Und dann habe ich den aufgeflext. Da drin war hulle warm, war Sommer, ne? Dann habe ich den aufgeflext und da die Sachen rausgeholt.
Was waren da so für Beträge drin? Also
Also nie viel. Das meiste, was ich mal ergattert habe, das waren auf mal 14.000 D-Mark.
14.000.
Das war 14.000 D-Mark. Das muss irgendwann Silvester gewesen sein, weil ich kann mich noch an das Feuerwerk erinnern. Und dass ich beim Chef am Tisch gesessen habe, im vierten Stock, und Champagner getrunken aus seinem Kühlschrank und seine Zigarren geraucht und mir das Feuerwerk angeguckt.
Sind das Momente, wo du so wehmütig drauf zurückguckst und sagst, boah, das war schon cool, oder würdest du sagen, der Preis ist dann doch zu hoch?
Ja, der Preis ist zu hoch. Ich würde sagen, es lohnt einfach nicht. Selbst diese 14.000 D-Mark haben sie nicht gelohnt.
Was hast du mit dem Geld gemacht?
Ja, ich habe in der WG gewohnt und habe dann den Kühlschrank voll gemacht und die Mieten gezahlt, die rückständig waren. Da sind zwar immer noch keine 14.000 D-Mark weg, aber und für den Rest halt Party gemacht.
Hast du das regelmäßig dann für die WG gemacht? Oder die Leute wussten ja
Ja,
halt auch, dass
wenn
das,
ich, wenn
dass
ich konnte.
das.
In der WG war das ja so. Die wussten alle, dass ich Einbrecher bin. Und wenn jemand kam und gefragt hat, wo ist er denn? Dann haben die meist gesagt, er ist arbeiten. Und dann wussten alle, ich bin einbrechen.
Ist das nicht auch tierisch gefährlich? Ich meine, wenn so viele Leute, mit wie viel Mann habt ihr da, oder Männlein, Weiblein, wie viel waren das mit denen da?
Sechs Personen.
Ja. Und die haben das dahingehend toleriert, weil du halt die Miete
Die
aufgibst.
wussten das alle. Die haben ja selber teilweise auch krumme Geschäfte gemacht, sage ich mal. Waren
Wie,
alle so am Rande der
ja.
Gesellschaft, waren
Und
wir alle.
wie findet sich so eine WG? Also, ne, steht ja selten irgendwie eine Anzeige in einer Zeitung. Halbwelt-WG sucht, wie auch immer.
Ja,
Oder
das
brauchen noch einen Einbrecher.
man findet sich so, würde ich sagen. Man findet sich so. Der eine, mit dem ich die zusammen gegründet habe, der war ein Knastkollege. Im Knast mein bester Kumpel sozusagen, auch danach noch jahrelang. Jetzt aber aus Augen verloren. Das habe ich gehört, er hat mir erzählt, seinen Neffen hab ich mal wieder getroffen und der sagte zu mir, ja, er würde jetzt 130 Kilo wiegen und auf Familie machen. Und dann habe ich eine Telefonnummer von ihm gehabt und ihn angerufen. Dann sagte er, ah, die krüppelige Verwandtschaft, die lügt sowieso. Hat sich tierisch darüber aufgeregt und sagte, ja, was ist denn nun? Ja, ich wiege 150 Kilo. Und so. Aber das ist sein Humor gewesen, immer.
Ist überhaupt noch was übrig geblieben aus der Zeit? Ich meine, was Freundschaften anbetrifft oder,
Nee,
ja, oder
nichts mehr, nichts mehr.
Geld?
Ja, Geld auf keinen Fall,
Okay.
nein, niemals.
Und ich stelle mir auch so einen Job ziemlich anstrengend vor, ne?
Ja, der ist anstrengend, der ist richtig schweißtreibend
Ja.
gewesen. Aber auch gesund. Ich bin immer nachts unterwegs gewesen mit dem Fahrrad. Jede Nacht, ich bin nicht jede Nacht einbrechen gegangen, aber ich bin jede Nacht, habe ich so mein Revier, sag ich mal, abgefahren und geguckt, was sich verändert hat. Und dann
Bist
wusstest du auch bei manchen Gebäuden, da brennt Licht, da ist noch einer, und dann da brennt immer noch Licht, da ist immer noch einer, und irgendwann wusstest du, da ist keiner mehr, da brennt immer Licht. Mhm. Eben als Abschreckung für Einbrecher.
Aber das hast du dann irgendwann auch
ja, irgendwann
durch, durch deine Erkundungstouren.
Ja, genau, durch die Routine. Ja. Irgendwann habe ich dann auch aufgehört. Ja.
Wie hört man mit sowas auf? Weil es ist ja auf der einen Seite einfaches Geld.
Ja.
Oder ist das wirklich leicht verdientes Geld?
Nee, das ist nicht leicht verdient. Ich habe irgendwann vor der Wechsel zum Euro habe ich aufgehört. Ich bin nochmal 2000 bin ich nochmal. 2000 bin ich nochmal einmal losgegangen. Mhm. Einen, den ich kannte, wo ich wusste, das ist einfach. Mhm. Und ich wusste auch, da liegt immer Geld. Mhm. Und es lag da wieder Geld. Aber mhm. ich hab das auch gehabt, dass ich in eine Firma eingebrochen bin. Da habe ich fünfmal eingebrochen. Fünfmal. Und da lag viermal Geld. Und beim fünften Mal war ein Zettel in der Kasse. Lieber Einbrecher, aus versicherungstechnischen Gründen dürfen wir über Nacht keine höheren Geldbeträge mehr in der Firma aufbewahren. Da hatte ich die Kasse aber mit. Ja. Wenn ich das drinnen gemerkt hätte, hätte ich gesagt, okay, weiß ich Bescheid, hätte ich drunter geschrieben.
Ist es dann so ein Moment, wo man sich ärgert oder wo man lacht?
Nein, da habe ich gelacht, Ja. Das war witzig.
Aber nochmal zu diesem Moment, so okay, man hat jetzt einige Jahre halt auch entsprechende Freundeskreise, die das tolerieren, die das akzeptieren, um sich herum, die auch ihren Profit daraus ziehen, und dann machst du 2000 nochmal irgendwie einen letzten Job, und nach dem letzten Job, was hat sich verändert?
Da habe ich schon gar nichts mehr mit der WG zu tun gehabt, so. Ja. Sozusagen, die gab es da schon nicht mehr. Das ist alles so langsam auseinandergedingst.
Hat sich auseinandergelebt.
Wir hatten da auch lange jemanden mit wohnen, der immer eine Entschädigung, für was will ich jetzt nicht sagen, eine Entschädigung kriegen sollte von irgendeiner Versicherung. Mhm. Der hat, glaube ich, 2 Jahre bei uns gewohnt und nie ein Pfennig Geld gehabt. Den haben wir alle zusammen Klamottengeld gegeben, Tabakgeld. Der hat bei uns mitgegessen, eben gewohnt. Und dann hat er gesagt, so, meine Entschädigung ist da, jetzt gehe ich los und hole die. Und dann verbraten wir die zusammen. Und dann war der nie wieder gesehen. Auch eine tolle Sache, sowas, ne?
Puh, ja, aber man hat es dann halt auch wahrscheinlich nicht. Also, würdest du überhaupt einen Unterschied machen zu Menschen, die, sag ich mal, Verbrechen begehen oder krumme Dinger drehen? Ist da charaktermäßig ein grundsätzlicher Unterschied aus deiner Erfahrung zu Leuten, die, sage ich jetzt mal...
Nein, also um das mal so zu sagen, es gibt überall Arschlöcher. Hm. Genau so ist das. Und die anderen gibt es natürlich auch, die guten oder die nicht so guten oder die normalen.
Wenn man sich das als System anguckt, als eine gesellschaftliche Gruppe, funktioniert die im Endeffekt wie alle anderen auch.
Genau,
da gibt's wie alle anderen. Man hat ja auch immer die Vorstellung, dass die Loyalität da höher ist. Aber wenn ihr da halt mehrere Jahre jemanden durchfüttert, der sich dann, als die Kohle kam, dann sofort verpisselt hat, ja. Dann... Würdest du sagen, dass halt dadurch, dass alle halt irgendwie eine krumme Tour gedreht haben, dass man da nochmal anders zusammengehalten hat?
Ja, das hat man auf jeden Fall, klar. Das war dann so, denn gab es mal einen Haftbefehl gegen mich wegen der Geldstrafe. Mhm. Und ich weiß nicht, das waren, glaube ich, 1500 D-Mark. Mhm. Und dann wollten die mich mitnehmen und dann sage ich, warte mal, dann ist einer losgegangen. Hat angefangen zu sammeln, kommt wieder runter, liegt 1500 D-Mark auf dem Tisch. Da sagte der eine Bulle, ey, das finde ich ja klasse, hier ist ja ein toller Zusammenhalt. Und der andere, das war aber der Ältere, der Böse, der fand das dann gar nicht gut, dass sein Kollege das gut fand. Ne?
Ja.
Also. Und dann sind die wieder abgezogen. Ja. Nein, die Polizei, also ich habe die Polizei, ich sehe das heute auch noch so, die Polizei war auch, als ich Einbrecher war, nie mein Feind und Herrscher, die waren immer mein Freund und Helfer.
Wie kommt man zu dieser Einstellung?
Wenn die mich gefangen haben,
ja,
dann habe ich verloren, das Räuber- und Gendarmenspiel. Und das war es für mich. Mhm. Die haben ihren Job gemacht.
Ja.
So sieht das aus. Und die sind ja nicht dazu da, um die Menschen zu quälen. So wie heute, dass manche sagen, die Bullen hauen immer auf die Fresse und bla bla bla. Selber schuld, wie man in den Wald reinruft, so kommt es raus. Ne? Wenn du freundlich bist, sind die auch freundlich. Und wenn du Scheiße baust und freundlich bist, sind die trotzdem freundlich.
Ja, doch, die Erfahrung habe ich letztens auch gemacht. Da wurde ich telefonierenderweise beim Autofahren erwischt. Ja. Und da habe ich gesagt, ja, hier, ne, so und so sieht's aus. Nein, brauchen Sie mir nicht zeigen, erkenne ich an. Der Typ war ultra freundlich, unglaublich entspannt, war die Sache in einer halben Stunde geregelt. Gut, ich habe mein Bußgeld bezahlt und dann ist gut.
Genau. Ne.
Aber das ist ziemlich, ziemlich spannend. Also du hattest gar nicht so die Wut oder den,
Nein.
Hass oder irgendwie.
Das war immer so, auch wenn ich in den Knast gekommen bin, im Prinzip, auch wenn ich verraten worden bin, war es meine eigene Dummheit.
Ja, du hast ja einen Einbruch begangen. So, ne?
Genau, ich meine jetzt nicht in den Einbruch gegangen, sondern dass ich Leute gesucht habe, wo ich schon so ein bisschen immer ein schlechtes Gefühl hatte und mit denen dann was zusammen gemacht habe. Und die mich dann echt anderthalb Jahre später noch verraten haben, obwohl wir anderthalb Jahre nichts miteinander gemacht haben. So, ne?
Ja gut, aber das ist dann halt auch so, dass die Leute dann ihren Hals retten wollen.
Ja, ne? Selber schuld. Ich würde sowas, selbst heute würde ich sowas noch nicht machen. Mhm. Jemand anders verraten. Kein Stück. Das ist halt vielleicht noch übergeblieben, sowas wie, na, ich bin jetzt kein Gangster, ne, aber sowas wie Gangster-Ehre oder sowas. Mhm. Oder überhaupt.
Ja, wenn du auch sagst, dass du in der Jugendhilfe ein Stück weit gelernt hast, in Gruppen zu agieren, und dann wirst du ja auch wissen, was Loyalität bedeutet.
Genau.
Und das ist ja auch ein Wert, wenn man ihn auslebt, den hat man oder den hat man nicht.
Ja.
Weil ich glaube, dass Menschen nicht loyal sind, die nur auf Geben und Nehmen basieren, sondern entweder man ist loyal oder man ist es nicht.
So sieht das aus. Ja.
Nochmal 2000, da hast du deine letzten Bruch, deine letzte Tour gemacht. Und was hat sich da verändert? Was war danach anders?
Nichts. Ich bin nur nicht mehr einbrechen gegangen. Für mich hat sich eigentlich nichts verändert in meinem Leben. Ich war dann auch ja danach lange Jahre Mitarbeiter in einem Projekt für junge Erwachsene unter 25. So. Mhm.
Und was hast du da gemacht?
Da war ich alles Mögliche. Es kam immer auf die Finanzierungsadern. Am besten habe ich verdient, als ich Werkstattleiter war.
Also das war ein soziales Projekt?
Ja, das war ein soziales Projekt.
Und, wie kann ich mir das vorstellen? Also du hast Jugendlichen dort gearbeitet.
Genau.
Was hast du gemacht da?
So, ich war dort, wie gesagt, Werkstattleiter und künstlerischer Mitarbeiter und alles Mögliche. So. Und dann haben wir halt Theaterstücke. Das war also ein Berufsfindungsprojekt im Theaterbereich für junge Erwachsene unter 25.
Hast du da manchmal dich selber gesehen in den Jugendlichen?
Ja, ständig. Meine Chefin hat sowas zu mir gesagt, was du hier machst, da müssen andere Leute jahrelang für studieren. Aber ich habe es eben miterlebt. Ich aus eigener Erfahrung. Deswegen ging das.
Waren das junge Straftäter oder waren das
einfach? Wir haben da auch, zu Anfang waren es, da war ich aber noch nicht dabei, da waren es junge Menschen, die Schauspieler werden wollten. Mhm. Und dann kamen wir immer andere Finanzierungen für dieses Projekt. Mhm. Am Ende waren es denn Menschen, die echt Schwierigkeiten hatten. Die mussten wir dann so weit bringen, dass sie, also wir waren ja schon glücklich, wenn sie nur zur Arbeit gekommen sind.
Mhm.
Und toll war es, wenn sie denn tatsächlich mitgemacht haben bei den Theaterproduktionen. Und da waren schon ganz tolle Sachen bei, wo man echt gesagt hat, Respekt, dass sie denn ein 2 Stunden Theaterstück gemacht haben und der eine hat fast 1,5 Stunden Text gehabt, mhm, ne, und das tatsächlich alles auswendig konnte.
Glaubst du, du hast durch deine Erfahrung, sag ich mal, dass du selber ein schwieriges Leben hattest oder dass du Situationen hattest, die scheiße waren, dass du einen besseren Draht hattest oder hast du den Jugendlichen direkt...
Auf jeden Fall, ich hatte einen besseren Draht zu denen. Dass, wenn ich
du warst,
behütet aufgewachsen wäre, dann wäre das ganz anders gewesen. Dann wäre ich da auch nie angefangen, weil ich dann gedacht hätte, ey, was sind das für Leute, kommen alle nicht klar, sollen sich mal um sich selber kümmern und sowas. Ne? Aber das konnten sie eben nicht.
Und
da sind viele sind auf den Füßen gelandet, richtig auf den Füßen gelandet. Das sind heute stehen heute mitten im Leben, irgendwelche Musikproduzenten in Berlin oder Schauspieler in Wien oder Restaurantchef hier in Bremen von einem Top-Restaurant, solche Sachen, also oder haben eigene Läden aufgemacht und so. Und eine fand ich dann ziemlich gut, die hat gesagt, die kleinen Freiheiten, das hat sie mir mal geschrieben, die kleinen Freiheiten, die wir ihr gelassen haben, die haben es ihr ermöglicht, ihren Traumjob zu machen.
Mhm.
Und den hat sie immer noch. Dann habe ich geschrieben, ja, die kleinen Freiheiten, die ihr euch genommen habt, hat mir das ermöglicht, meinen Traumjob zu machen.
Ja.
Haben mir auch Leute geschrieben, die eben nicht mitgemacht haben. Hätten sie gewusst, was dieses Projekt ist, was sie im Nachhinein gesehen haben, hätten sie von Anfang an viel besser mitgemacht.
Mhm. So. Schmerzt es dich manchmal, wenn du so an Leute denkst, die ausgestiegen sind, die nicht mitgemacht haben?
Ja, da gibt es ein Mädel, die war echt hochintelligent, hat auch nichts mit Drogen zu tun gehabt, aber einen Freund gehabt, der Junkie ist.
Mhm.
War ein bisschen dicker, heute erkennst du sie nicht mehr wieder. Sie ist nur noch ein Strich in der Landschaft, steht immer am Bahnhof rum, voll Junkie. Es tut einem leid.
Mhm.
Erkennt einen auch nicht mehr. Ja, da gibt es noch andere Sachen, aber da Da will ich jetzt nicht weiter drauf rumreiten.
Nein, müssen wir auch gar nicht. Und wann ist das Projekt zu Ende gewesen? War das dann 2007, ne?
Nee, 2013, Ende 2013.
Aber du warst 7 Jahre dabei?
Ich war 7 Jahre dabei.
Ah, okay, gut. Und was ist dann passiert?
So. Dann hat ein Freund gesagt, meine Tochter hat da in einem Haus ein ganz tolles Atelier, da müssen wir mal hin, das musst du dir mal angucken. Und dann sind wir hier hin. Und ich habe mir das Atelier angeguckt und hier waren noch ganz viele Räume. Dann habe ich gesagt, hier muss ich her, hier muss ich einfach her. Dann hat sie mir die Nummer vom Vermieter gegeben, den habe ich angerufen. Der ist mit mir hier durchs Haus gegangen, alles riesige Räume. Und hat gesagt, ja, was willst du denn machen? Und so, ja, ein bisschen Kunst und so ein Kram. Aber die Räume sind mir alle zu groß, das kann ich mir nicht leisten. Da habe ich mich gefragt, was kannst du denn leisten? Ich sage, 300 Euro, dann Maßband genommen, ausgemessen. Hier ziehen wir die Mauer. Hast du deinen Raum für 300 Euro? Und dann sage ich, ja, ich habe auch ein Schweißgerät. Ja, wo willst du die Starkstromsteckdose hin haben? Ich sage, ja, kann ich mir auch nicht lassen. Ja, machen wir.
Ja.
Ich habe dann gesagt, brauche ich nicht. Und dann war ich hier im Haus. Dann ist der Vermieter, wir haben uns dann angefreundet, der ist dann immer zu mir gekommen, Kaffee trinken und fragt mich dann irgendwann, ja, wir brauchen hier einen Hausmeister, willst du das nicht machen? Und da saß ein anderer Musiker aus diesem Haus, saß auch bei mir, ein Keyboarder, der auch Elektriker ist. Und der hat dann gesagt, wo ich gesagt habe, ich habe noch eine andere Verpflichtung. Ja, dann mache ich das. Und dann hat er das gemacht. Ich glaube, 2 Jahre oder so. Und dann hat er leider einen Herzinfarkt gekriegt mit 50 und war tot. Dann hat mein Freund und Chef dann noch lange, lange Zeit, kam er ja immer an mit irgendwelchen Bewerbungen von irgendwelchen anderen Hausmeistern, die sich hier beworben hatten. Habe ich gefragt, ja, ich wollte mal den Ältestenrat fragen. So, ist er denn geeignet? Durchgeguckt, nee, sind alle nicht geeignet. Und dann hat er irgendwann mich gefragt, 3-mal am Tag, ob ich das nicht machen will. Und irgendwann habe ich gesagt, ja, mache ich. Und seitdem bin ich Hausmeister.
Findest du, dass es manchmal so ein bisschen Ironie des Schicksals ist, dass du heute aufpasst und früher...
Nee, ich sage dann immer, wenn hier neue Bands ins Haus kommen oder Künstler, sage ich immer, hier ist im Haus, ist noch nie eingebrochen worden. Wenn hier jemand einbricht, dann bin ich dran, aber dann im Auftrag.
Ja, wenn jemand mal seine Miete nicht bezahlt.
Ja, dann knack ich das Schloss und baue dann Neues ein.
Übrigens, war nie ungefragt in meinem Atelierraum in dem Haus hier.
Nein, ich habe immer Bescheid gesagt.
Nee, das war, hier ist auch, also von meinen Sachen ist hier nie was weggekommen.
Das weißt du bloß nicht. Ja. Ich habe es gut getan. Nein, war ein
Scherz. Heinz, was würdest du Leuten sagen, die überlegen, boah, ich habe keine Kohle, mir ist langweilig, ich habe entsprechende Freunde, die würden da sogar mitgehen. Ich möchte einbrechen.
Ja, das lohnt sich, kann es ja heute gar nicht mehr im Prinzip einbrechen gehen. Also ich würde Leuten sagen, die zu Hause sitzen mit ihren Freunden und ein Bier trinken oder auch ein Whisky, ist ja meist so, dass sie dann gar nicht klar denken können oder irgendwelche anderen Sachen sich reinziehen, die da sitzen und das machen wollen. Macht das. Macht auf jeden Fall, macht das. Wenn ihr in den Knast wollt und euer Leben ficken wollt, dann macht das. Weil aufgeklärt wird alles. Also früher oder später kriegen die euch an den Arsch, ganz einfach. Und ist es nur einer von euren Jungs, der einen Arsch gekriegt wird und der ein Lebensgeständnis macht und damit anfängt, mit 6 habe ich meinen ersten Apfel geklaut und alles verrät, was er in sein ganzes Leben gemacht hat. Das gibt es auch.
Ja, und das sind dann auch die Leute, die dann ganz viele ihrer Kumpels und Kollegen dann mit reinziehen.
Genau, aber ich würde es auch so, ich würde es einfach nicht machen. Das lohnt nicht. Das lohnt nicht vorne und nicht hinten.
Was würdest du jungen Menschen empfehlen? Was zu tun?
Ja, es hört
den langweilig ist?
Das hört sich, den langweilig ist, würde ich sagen, ja, sucht euch ein Hobby. Das hört sich blöde an. Ich bin immer irgendwann am Metalldetektor gekommen, nach meiner Einbrecherzeit. Das war richtig klasse. Ich kannte mich richtig gut aus in Bremen und umzu, wo unbehandelte Böden sind, wo man suchen darf mit dem Metalldetektor. In Bremen ist das ja so, bis 20 cm bist du Sonnengänger, bis 20 cm Grabetiefer. Alles, was da drunter ist, bist du Raubgräber.
Okay.
Ja, das muss man dann auch wissen. In Niedersachsen darfst du, glaube ich, so ein Ding nicht mal im Kofferraum haben, dann bist du schon kriminell. So eine Sonde.
Gut, dass du aufgepasst hast. Ja. Und jemals einen Schatz gefunden?
Ja, ich habe mein Pferd in der Doppelschilling von 1620 gefunden.
Und der war richtig.
Den durfte ich auch behalten. Ich hatte sogar mal eine Grabegenehmigung vom Landesarchäologen für das Stefani-Viertel, wo die 3 damals neu durchgebaut wurde. So, da habe ich nämlich gesehen, dass in diesem Sandbrief ist ja auf einer Düne gebaut worden, so eine schwarze Spur durchging und das war der alte Wallgraben. Ich hatte so ein paar alte Karten und konnte das dann rausfinden. Bin dann runtergegangen und habe dann Walrosszähne gefunden, die sich aber am Ende dann als Kuhhörner rausgestellt haben. Und so feuervergoldete Buchbeschläge. Ich habe übrigens immer noch eine Kiste, eine Bananenkiste voll mit den Fundsachen, den Beifund, was kein Metall war, was der Landesarchäologe nicht haben wollte. Der hatte mal gesagt, er will alles, was aussieht wie Metallklumpen, soll ich ihm bringen. Das wird auch nicht auskratzen, das wird dann geröntgt und dann wissen sie, was da drin ist. Cool. Aber den Pferden und Doppelschilling durfte ich behalten.
Aber so ein bisschen auf Schatzsuche bist du immer noch geblieben.
Ja, aber anders.
Ja,
anders,
also wie?
Anders. Ja. Ich finde, ich kriege viele Schätze hier tatsächlich geschenkt. Du weißt, du siehst ja meinen Raum hier.
Der Raum.
Alles, was hier drin ist, bis auf der Rechner und so, ist alles geschenkt gekriegt. Mhm. Alles geschenkt. Darunter Gitarren, Schlagzeuge, Verstärker, die ich aber dann immer gleich weiter verschenke.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, damit beenden wir auch das Gespräch. Ich fand es sehr interessant, dass uns Heinz erzählt hat, wie er dazu gekommen ist, wie er die Ruhe hatte, Panzerschränke von A nach B zu schleppen, dass die Polizei nach wie vor Freund und Helfer ist und eigentlich nur der legitime Gegner in dem Spiel war. Und
genau.
Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht zuzuhören. Ihr konntet ein bisschen Eindruck davon erlangen, wie es halt ist als Mitternachtsschlosser, als Einbrecher, als Panzerknacker.
Ja, okay, dann bedanke ich mich recht herzlich bei dir, Heinz. Nicht wieder den falschen Namen sagen oder den richtigen Namen sagen. Okay, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bedanke mich nochmal fürs Zuhören und ich wünsche euch eine gute Woche. Bis dann. Tschüss.